Der Titel dieser Predigt ist vom Zentrum der frohen Botschaft. Im ersten Korintherbrief steht, bekanntes Wort, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Beschäftigen wir uns aufgrund dieses Wortes in diesem Sinne, in dieser Stunde, also mit dem wichtigsten Thema überhaupt für uns. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat seinerzeit ganz treffend festgestellt, es ist für uns einzig und allein wichtig zu erkennen, dass wir elend sind, verdorben, getrennt von Gott, aber erlöst durch Jesus Christus. Uns allen ist die Vorhersage für unser Sterben und das nachfolgende Gericht recht gut bekannt, nicht wahr, wie es lautet in Hebräer 9, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und jetzt gilt es für uns, das Wort von der göttlichen Justiz recht verstanden zu haben, um nicht wieder und wieder menschlichen und dämonischen Weisheiten anheimzufallen. Es geht für uns um die Rechtfertigung. Um die Rechtfertigung vor Gott, denn ohne sie wären wir verloren. Und Gott sagt uns ja im vorigen Wort ganz klar, dass wir, wie jeder Mensch, einmal zu sterben haben und anschließend vor unserem Richter stehen werden. Vor ihm, dem heiligen Gott, der uns geschaffen hat. Und dann wird es darauf ankommen, was wir aus der Hand unseres Richters empfangen. Entweder wir werden als Gerechtgesprochene behandelt oder wir sind verurteilt zur ewigen Verdammnis. Und auch wenn wir trotzdem weiterhin versuchen, vor Gott bzw. untereinander nicht allzu schlecht dazustehen, wir lesen in der Schrift, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Auch nicht durch noch so gutes eigenes Handeln. Das ist gerade uns Bibellesern ganz klar gemacht worden. Gottes Wort betont in Apostelgeschichte 13. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, nämlich Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. Und in Galater 3,24 und Römer 3,24 steht, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden, und im Römerbrief, so dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und es ist vor allem der Römerbrief, der uns hierüber besonders Aufschluss gibt. Zum Beispiel im Kapitel 3, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. So also geschieht Gottes Rechtfertigung an uns, ohne unser Zutun oder dass wir uns darum bemüht hätten, denn so und nur so entkommen wir dem ewigen Strafgericht. Gott schenkt uns in seiner Gnade eine absolute Rechtfertigung durch Glauben. Das heißt, derjenige, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, den Sohn Gottes, der am Kreuz unsere Schuld und Sünde gesühnt hat, wird von Gott gerechtfertigt, indem Gott ihm die vollkommene Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet, und zwar jedem, der aus dem Glauben an Jesus ist, wie wir gelesen haben. Und dann steht in Römer 3, 27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Von Gott gerechtfertigt sind wir. Wir hören recht, du und ich, in seinem Sohn und nirgends sonst. In Christus aber ist uns die Rechtfertigung von Gott ganz klar verbürgt, so als hätten wir Christi Leben gelebt. In Römer 5 steht dann noch in den Versen 1 und 9, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wie viel mehr werden nun wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. In Christus kommen wir nicht ins Gericht, sondern wir sind so völlig gerechtfertigt, als hätten wir nie gesündigt. Wir geben ihm unsere Sünden, er gibt uns seine Gerechtigkeit. Und da haben die Alten dazu gesagt, das mag ein Wechsel sein. Es ist seine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird vom himmlischen Richter, und die ist nun unsere Gerechtigkeit, wenn und weil wir uns von Christus abhängig gemacht haben, weil wir uns in Christus festgemacht haben, was ja das Wort Glauben heißt. Das ist ein wunderbares, ein herrliches Geschenk, nicht wahr? Und eine ganz klare Zusage Gottes. Und dennoch wird diese Wahrheit trotz ihrem enormen Wert und ihrer absoluten Wichtigkeit nicht mehr oft genug verkündigt in der rechten Weise. Die Reformatoren, die haben noch diese Rechtfertigung durch den Glauben einhellig als die zentrale Heilslehre bezeichnet, die sich dann nach allen Seiten hin auswirkt bei uns. Denn die gesamte Bibel wird in allen wesentlichen Aussagen für uns gut verständlich, wenn wir sie stets im Licht dieser großen Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben an Christus betrachten. Johannes Bugenhagen, der ist 1485 geboren, der war wohl der bedeutendste Reformator in Norddeutschland, der war ein Weggefährte Martin Luthers, und er hat den Satz geprägt, wir haben nur eine Lehre, Christus, unsere Gerechtigkeit. Und diese Worte hat er damals in seinem ersten Traktat an das englische Volk geschrieben, und er behält bis heute Recht damit. Denn hätten wir nicht die Rechtfertigung in Christus, wie sie uns laut 1. Korinther 1,30 wortwörtlich zugeteilt ist, dann gingen wir verloren. Trotz allem Lesen und Beten, ja samt allem Gehorsam sogar. Dieser Geist, diese klare Sicht des Zentrums der frohen Botschaft von Christus, wurde aber eben leider mit der Zeit mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Wir haben nur eine Lehre. Dieses Zitat Bugenhagens meint ja nicht, dass andere wichtige Lehren ignoriert werden können, aber für all jene, die von Gott gelehrt werden, bleibt es immer eine Tatsache, dass erst die zentrale Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben an Christus jede andere biblische Lehre für uns aufschließt. Das Wort Gottes ist ja wie ein lebendiger Organismus mit einem pulsierenden Herzen drin. Und es soll jetzt nicht einen Schwarmgeist hervorrufen zur Bibel, aber eines muss doch deutlich betont sein, wenn eine Lehre, vom Zentrum der Bibel abweicht, wenn sie sozusagen vom Herzen getrennt wird, dann wird sie fruchtlos, dann wird sie künstlich und so kommt der Tod in den Topf. Und der eine große Mittelpunkt und die allzeit strategische Ausgangsbasis muss immer die sein und bleiben, auch hier und heute im Zentrum dieser Predigt, Christus, unsere Gerechtigkeit, Christus, unsere Rechtfertigung vor Gott. Aber leider ist es so gekommen, dass die Christenheit im Lauf der Zeit sogar relativ bald neben dieser einfachen, klaren Botschaft viele, viele Sonderlehren entwickelt hat. Und praktisch findet es in allen Gemeinschaften so statt, dass Menschen sich hervortun mit speziell hochgespielten Themen, um das Zentrum gekonnt zu umgehen, sei es gewollt oder ungewollt. Man versteckt sich hinter ablenkenden Fragen mit einer verkomplizierten Sicht der Dinge, um das einfache, klare Wort Gottes in Frage zu stellen. Das ist eine symptomatische Folge des Sündenfalls in uns. Ja, warum denn einfach, wenn es kompliziert auch geht, nicht wahr? Und genau damit wollen wir uns etwas näher befassen, um uns selber mal auf die Schliche zu kommen, sowie der Entwicklung der gesamten christlichen Gemeinschaft im Allgemeinen. Die Bibel, die bietet uns ja nicht eine Menge von abstrakten Lehren an, die wir glauben müssten. Das tun die Menschen und die Denominationen nie über das Wort des lebendigen Gottes. Sein Wort an uns ist immer klar und einfach, denn seine Botschaft in der ganzen Bibel ist Jesus Christus, sein Sohn. In Christus ist alles, was uns gegeben werden sollte, und das ist leicht verständlich. Das gesamte Wort Gottes stellt deshalb einen lebenden Organismus dar mit einer klaren und einfachen Struktur. Zerteilt man es aber in Sonderstücke, dann verliert dieser Organismus seine lebensspendende Kraft für uns. Dann wird alles trocken und unverständlich und schließlich sogar zermürbend. Da beginnen wir nun, um zu sehen, was Religion und menschliche Kompliziertheit aus dem Wort Gottes macht, fürs Erste mit der Sonderlehre von der Dreieinigkeit. Oft wird uns nämlich die Lehre von der Dreieinigkeit als eine trockene, theologische Abstraktion dargestellt. Und jetzt erhebt sich die Frage, wo finden wir in der Bibel die Lehre von der Dreieinigkeit als eine gesonderte Lehre? Die Antwort ist nirgends. Wir finden die Dreieinigkeit aber sehr wohl. Sie wird uns gerade in der zentralen biblischen Botschaft von der Rechtfertigung als rettende Wirklichkeit gezeigt. Wenn wir lesen, im 1. Korintherbrief im Kapitel 6, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ihr versteht, man hat aber daraus die abstrakte Lehre der Dreieinigkeit geschaffen. Man schrieb Bücher darüber, manche schlugen sich im Streit sogar die Köpfe ein deswegen. Aber war nicht auch der prophezeite Geburtsort Jesu ganz klar? Bethlehem? Die Menschheit. Da machte auch hier etwas Abstraktes daraus. Die Schriftgelehrten konnten gut darüber reden, sie konnten Auskunft geben, sie gingen aber nicht hin. So geht die Religion vor. Und das Problem ist, wir entfernen uns mit allen Sonderlehren vom Zentrum der biblischen Botschaft und gehen dabei des göttlichen Zieles im Herzen verlustig, wenn wir die Wahrheiten der Schrift nicht im Rahmen von Gottes zentraler Heilstat belassen und dort akzeptieren. Aber warum tut ein gläubiger Mensch das? Um sich samt den Konsequenzen hervorzutun, um ersatzweise kluge Worte von sich zu geben und Gottes Wort zu schmälern. Und so wird die göttliche Botschaft auf ein Nebengleis verschoben und ausgetrocknet. Richten wir deshalb unseren Sinn immer auf das ewige Evangelium Gottes, und zwar in aller Einfalt. Wenn es also zum Beispiel heißt in Johannes 3,16, und wir alle kennen das Wort besonders gut, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dann besteht die Heilskraft zur Erlangung des ewigen Lebens einzig und allein in der Gnade unseres himmlischen Vaters. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und wir sehen, der Inhalt unseres Heiles ist niemand anderes als Christus. mit seinem Gehorsam, durch den er die Gerechtigkeit für uns erwirkt hat, nicht wahr? Und drittens, auf dass alle, die an ihn glauben. Und jetzt kommt die Heilsvermittlung dazu. Das ist der gottgegebene Glaube, durch den wir unsere Erleuchtung des Heiligen Geistes im Evangelium haben, damit wir erkennen können, was uns in Christus geschenkt ist. Und das heißt jetzt zusammengefasst, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt sind hier also alle drei Personen der Gottheit am Wirken, damit uns die Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben zugerechnet werden kann und auch wird. Die Dreieinigkeit ist jetzt die rettende Macht für uns. Es besteht aber kein Grund, aus ihr jetzt eine abstrakte Sonderlehre zu machen. Die Bibel selber tut so etwas nicht. Denn sonst wird aus dem Guten von Gott eine menschliche und dämonische Weisheit samt einer Menge Wortzänkerei, die nicht von oben stammt. Wir sehen, wie man sich mit solch unangebrachten Bestreben vom guten Evangelium Gottes und von seinem immens wichtigen Zentrum sinnwidrig entfernt. Aber was ist da? Einen gewaltigen Schaden schon entstanden, weil Menschen, gerade gläubige Menschen, das Wort des Heils von Gott zerteilt und auseinandergerissen haben für ihre abstrakten Lehren, mit denen sie sich hervortun oder verstecken konnten vor der heilsamen und gehorsamen Konsequenz Gottes gutem Wort gegenüber. Und wer Acht vor den Bibelstunden und christlichen Gesprächsrunden, der wird immer wieder diesen Trend bemerken, im Kleinen genauso wie im Großen. Aber betrachten wir noch ein weiteres, das unternommen wird, um das Zentrum des Evangeliums zu umgehen und anderen und sich selbst dabei den größten Schaden zuzufügen, wie es heißt in 2. Petrus 3,16, was die Unwissenden und Ungefestigten, das muss man extra betonen, die Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Betrachten wir also nun die Rechtfertigung im Hinblick auf die Schöpfung und den damit verbundenen Sündenfall und das in der Folge gekommene Gesetz. Wir haben ja schon festgestellt, dass Gottes Wort wie ein lebendiger Organismus wirkt, aus dem wir nichts separieren können und dürfen und dabei ungestraft bleiben. Wer den wunderbaren Zusammenklang aus Gottes Mund einmal verstanden hat, der will das ja auch nicht mehr tun. Der sieht unter anderem staunend, wie das letzte Buch des biblischen Kanons einen weiten Bogen spannt zu den Anfangsgründen, als da steht in Offenbarung 14, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ein ewiges Evangelium hat dieser Bote Gottes zu verkündigen, mit dem Hinweis auf die Schöpfung und vor allem auf den Schöpfer. Unser Christentum, das Heil in Christus, hat ja eine umfassend historische Grundlage, die sich von der Schöpfung über das Gesetz bis zum Kreuzestod und zur Auferstehung und Himmelfahrt Christi hinzieht. Durch die Himmelfahrt ist übrigens die Rechtfertigung geschehen. Daher steht und fällt der Glaube eines Christen sowohl mit der Wirklichkeit Jesu Christi, der im Wort Gottes der zweite Adam genannt wird, als auch mit der historischen Wirklichkeit des ersten Adams im Paradies. Und damit schließt die Rechtfertigung durch den Glauben in sich auch das unerbittliche Moralgesetz Gottes mit ein. Denn Rechtfertigung ist für sich ja ein Begriff aus dem Gesetz mit der Bedeutung jemanden Recht machen vor dem Gesetz. Die Botschaft des Engels mit dem ewigen Evangelium beinhaltet deshalb erstens die Gottesfurcht, zweitens die Ehre Gottes und drittens die Anbetung dessen, der Himmel und Erde und die Wasserquellen gemacht hat. Er, der gerechte Schöpfer, besteht darauf, dass alle Forderungen seines Gesetzes vollständig erfüllt werden, und so bleibt es unumstößlich bis zum letzten Gericht. In Römer 2,11 und folgende steht, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium, schreibt Paulus. Und Gott hat ja seinen Sohn keineswegs in diese Welt gesandt, um das Gesetz zu umgehen oder es zu ändern oder seine Forderungen auch nur abzuschwächen. Christus wurde vom Vater gesandt, um uns das zu bringen, was das Gesetz fordert, und zwar sowohl an Gebot als auch an Strafe. Jesus selber bestätigt das. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen, so in Matthäus 5. Und was sagt Paulus diesbezüglich zu denen, die an Christus glauben? Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Wir bestätigen vielmehr das Gesetz. Gott wollte sein Gesetz nicht ändern, auch nicht, um eine ganze Welt von Sündern zu retten. Das beweist allein schon die Tatsache, dass er seinen Sohn nicht schonen konnte, sondern dass er definitiv sein Blut vergossen hat, um die gerechten Forderungen des Gesetzes ganz zu erfüllen. Das Kreuz mit dem blutenden Opfer macht uns allen auf dramatische Weise klar, dass wir Gottes Moralgesetz nicht ungestraft übertreten. Wir leben in einer Welt, in der alle Schuld bezahlt werden muss. Und so ist Golgatha nicht nur Gottes Gnadenerweis für uns Sünder, sondern gleichzeitig auch die höchste Ehrbezeugung für sein eigenes Gesetz. Und es entspreche nicht dem Verständnis der Bibel, wenn wir das nicht so, sondern anders verkündigen würden. Die Botschaft der Reformatoren, allein durch Gnade, allein durch Christus und allein durch den Glauben, die setzt ja zuallererst einmal die Tatsache unserer äußersten Verlorenheit voraus. Das Wort allein unterstreicht nämlich schon die Tatsache, dass der gefallene Sünder absolut keinen Beitrag leisten kann zu seiner Erlösung. Und vollends macht das Blut Jesu Christi als der unendliche Preis der Erlösung klar, dass jedes menschliche Tun völlig wertlos ist für die Erlösung vor Gott. Allein durch Gnade, das bedeutet, dass wir angenommen sind, obwohl wir unannehmbar sind. Allein durch Christus, das bedeutet, dass wir absolut keine Gerechtigkeit vor Gott haben, außer jene in Jesus Christus. Und allein durch Glauben bedeutet, dass wir erkennen, dass das Einzige, das an uns gut ist, die Tatsache ist, dass Gott uns aus lauter Gnade für gut erklärt, und zwar nur wegen der Tat seines Sohnes, Jesus Christus. Und anders kann und anders darf es nicht verkündigt werden. Die Bibel kennt auch keine abstrakte Theorie der menschlichen Sündhaftigkeit, die herausgelöst wäre aus der Wahrheit der Rechtfertigung in Christus allein. Einen Baum erkennt man an seiner Frucht, sagt Jesus, und wir wissen das nur zu gut, denn man sieht ja die Tiefe der menschlichen Schuld allemal an ihren furchtbaren Folgen. Adam und Eva kostete die Sünde ihre Heimat, das Paradies, und sie kostete sie einen Sohn, der ihnen durch Mörderhand entrissen wurde. Die Juden kostete die Sünde ihre geliebte Stadt und ihr Land und all ihre Kinder, die weggeführt wurden von räuberischen Heeren. Und was kostet die Sünde uns? Was kostete sie bisher und was wird sie noch kosten? Und erst alle Welt, was kostet die Sünde in dieser gesamten ablaufenden Weltzeit? Aber alles, was wir hier aufzählen, kann ja die Kosten der Sünde nur schwach beschreiben, denn sie kostete Gott ein Opfer, das so unendlich ist wie alle Schätze der Ewigkeit. Der himmlische Vater musste seinen geliebten Sohn in die Hand eines Mörders ausliefern. Und dieser Mörder war der Mensch. Und da gehörst du dazu und auch ich. Zu dem Menschen, für den Gott alles gegeben hatte, um ihn zu erretten. Und schau, das Verbrechen auf Golgatha ist die Sünde. Und nur Gottes Tat auf Golgatha konnte sie wieder auslöschen. Und das ist der einzige Zusammenhang, der vor Gottes Wort Bestand hat. Und das ist der Zusammenhang, in dem die Lehre der menschlichen Verworfenheit gesehen und behandelt werden kann und muss. Das ist die zentrale Lehre. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Betrachten wir als nächstes die Lehre, die Sonderlehre der Vorherbestimmung bzw. Erwählung. Was hat hier eine nicht-Christus-zentrierte Auslegung in all den Jahrhunderten an Zielverfehlung, an Irrlehren und Streit und Hass und Verzweiflung gebracht? Denn wenn in diesem Punkt menschliche Weisheit, Spekulation und Wunschdenken mitredet, dann wird unausweichlich die christliche Gemeinschaft mit großen seelsorgerlichen Problemen, mit Nöten und mit Ängsten belastet. Unnötig belastet. Alle diese Sonderlehren dienen ja nur dazu, Glaubensgeschwister zu verunsichern und zu knechten und bringen sie von Gottes Evangelium letztendlich eher weg. Die meisten von uns haben sicher schon einmal sagen gehört, dass Gott sich mit der Welt versöhnt hat. Das stimmt aber nicht. Das ist gerade das Gegenteil von der Wahrheit. Gott war ja nie der Feind der Menschen, der sich versöhnen müsste. Es ist umgekehrt. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, so stimmt die Sache, aus 2. Korinther 5, 19 bewiesen, der unerlöste Mensch ist Gottes Feind. Gott ist nicht des Menschen Feind. Aber wie kommt es zu solch diabolischen Verdrehungen des Gotteswortes? Nachgerade ins Gegenteil verdreht. Ist denn der Mensch so dumm und sein eigener Gegner? Na, da ist etwas dran seit dem Sündenfall. Wir sind sehr dumm gemacht worden durch die Sünde und es wird immer schlimmer. Schaut euch nur um. Es gibt eine Strafe, es gibt ein Gefängnis, das uns gefangen hält in den eigenen Gedanken, oder? Ja, zurück damit zur Vorherbestimmung. Bleiben wir beim Sinn des Wortes Gottes im Rahmen der zentralen Wahrheit des Evangeliums. Dann sehen wir die Wahrheit. Es ist die Vorherbestimmung in Christus. Losgelöst von diesem biblischen Rahmen erscheint nämlich sonst die Lehre der Vorherbestimmung dem Menschen als harte Willkür Gottes, nicht wahr? Und die treibt den Menschen, die so davon denken, doch eher weg von Gott als hin zu ihm. Allein Gottes Wort gibt der Lehre der Erwählung bzw. Vorherbestimmung ihren rechten Rahmen, indem sie die Erwählung in Christus lehrt, wie in Epheser 1,4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Die gesamte Erlösung hängt völlig vom Handeln Gottes in Jesus Christus ab. Gott suchte uns, nicht wir suchten ihn, nicht wir wählten ihn. Unsere Erlösung gründet einzig und allein in Gottes Vorentscheidung, die Menschheit in Christus zu erretten, in der Person seines Sohnes. Christus allein ist vorerwählt. Fragst du nicht auch manchmal nach der Gewissheit deines Glaubens? Du, die hängt keineswegs an dem dünnen Faden deiner eigenen wankelmütigen Entscheidungen, auch wenn dir das vielleicht zuvor kommen mag. Nein, Gott hat sich für seinen Sohn entschieden. Der Vater hat sich in seinem Sohn festgemacht. Das heißt, Gott glaubt an seinen Sohn und alle, die sich im Sohn befinden, sind deshalb auserwählt, weil der Sohn vom Vater auserwählt und vorherbestimmt ist. In Christus allein liegt die Sicherheit unseres Glaubens, weil der Vater überzeugt ist, dass das Werk durch die Hand seines Sohnes gelingt. Und das ist Gottes Glaube. Das ist sein Glaube an seinen Sohn. Können wir dem beipflichten? Es ist nichts leichter als das. Ehren wir Gott doch mit dem Glauben, der uns von Gott verliehen ist. Und nehmen wir Gott beim Wort, sagen wir ihm, lieber Vater, auch ich glaube, dass dein Sohn mich durchbringen wird, was immer auch kommt. In Römer 8,30 steht dazu, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und in Titus 3,7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Unser Glaube kann aber niemals mitwirken an unserer Erlösung. Und er kann auch nicht der Grund unserer Erwählung sein, denn Gott wählte diesen Mann Jesus Christus um unsertwillen, lange bevor wir zum Glauben gekommen sind. Unser Glaube kann deshalb nur ein Echo des Glaubens Gottes sein. Von Ewigkeit her setzte Gott alles nur auf Jesus Christus, nicht auf dich und nicht auf mich. Nur so gelingt nämlich das Heil Gottes mit uns. So verstehen wir das herrliche Evangelium vom Sohn immer klarer, nicht wahr? Und das Wort Gottes bestätigt dieses Heil für uns vielfach, besonders im Epheserbrief, im Kapitel 1, wo dann ab Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Was dabei die göttliche und zugleich menschliche Natur unseres Herrn und Heilands betrifft, über die auch immer wieder Sonderlehren aus dem biblischen Zusammenhang gerissen, ersonnen und entwickelt werden, was also die Natur unseres Herrn und Heilands betrifft, da kann nichts anders verstanden und auch gelehrt werden, als dass der Sohn Gottes ganzer Mensch wurde, wie wir, jedoch ohne Sünde. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und Gottes Recht fordert vom Menschen nämlich vollkommene Gerechtigkeit, und zwar in der Wirklichkeit. Und deshalb musste der Christus im vollsten Sinn Mensch werden. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die muss nämlich eine wirkliche sein, eine Realität bestehend aus Fleisch und Blut. Und deshalb sind wir absolut nicht durch eine Reihe von abstrakten Lehren oder Theorien errettet worden, sondern durch ein Leben, ein wirkliches Leben, das in Nazareth geführt wurde, in Kapernaum und in Jerusalem und schließlich in Bethanien und dann in der Auferstehung. Die Bibelleser verstehen, was gemeint ist, besonders wenn wir hier Gethsemane hinzufügen und Golgatha, die grauenhafte Hinrichtung unter der Herrschaft des Pontius Pilatus. Das alles lässt uns dann auf dem Boden der Realität bleiben. Erinnern wir uns zwischendurch wieder, es geht um die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott für uns. Und da hat kein Hobby-Christentum eine Berechtigung. Da ist alles auf beinharte Realität gegründet. Und deshalb kann unser Weg auch nicht ohne Leiden unsererseits vollendet werden, die dem Heiligen Christus zwar nichts hinzufügen, aber unsere Herzen bessern. Ich setze also mein ganzes Heil auf ein Leben, das ich nicht gelebt habe, und ich setze auf einen Tod, den ich nicht gestorben bin und den ich auch nicht sterben werde. Es steht in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eines noch für heute. Wie sehen wir als weiteren Punkt vom Standpunkt der zentralen Heilslehre aus das jüngste Gericht? Zu ihm haben wir zitiert, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, der Gerechte. Alle Belohnung bzw. Bestrafung am Ende der Weltzeit, die erscheint ausschließlich im Licht des Kreuzes und der Himmelfahrt des auferstandenen Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit ist uns deswegen zugerechnet aufgrund des Glaubens an ihn. Oder wir hätten uns selber verworfen, trotz dieser Gnade des liebenden Gottes. In der Hölle werden ja nur Gerettete sein, die aber nicht an Christus glauben wollten. Und dazu ein weiterer Auszug aus dem Römerbrief, diesmal aus Kapitel 4, der sich auf Abraham und über Abraham auf uns hin auswirkt. Da steht, darum wurde es ihm, nämlich Abraham, auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt zu haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung, die lässt aber nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In dem einen, der auferweckt wurde, um unserer Gerechtigkeit willen und der mit seinem menschlichen Körper aufgefahren ist zum Himmel, in ihm ist uns von Gott auch eine klare Sicht der letzten Dinge gegeben worden. Wir Gläubige werden zusammen mit dem Christus verherrlicht werden, so steht es. Und auch das erlaubt keine Sonderlehre mit dem Menschen im Mittelpunkt, weil es ja heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, so in Johannes 3,36. Und deshalb dürfen wir nicht auf menschliche Spekulationen eingehen über die Hitze der Hölle und alle möglichen fantastischen und unbiblischen Gedanken, die uns manche über das Jenseits und über das Gericht eintrichtern wollen. Denn Gott hat uns das Wesen von Hölle und Tod am Kreuz Christi aufgezeigt. Dort ist Gottes Zorn vom Himmel her deutlich geoffenbart worden über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Als Jesus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da begann sein Abstieg in die äußerste Finsternis, dort wo es, wie er selber sagt, Heulen und Zähneklappen gibt. Und dann sehen wir im Wort seinen durchbohrten und leblosen Körper ins Grab sinken und wir erkennen dabei deutlich die Folge der Sünde, nämlich den grausamen Tod, der nicht ein Unglück ist, sondern Gottes Gericht über den ganzen Menschen. Der Tod als Gericht ist so real und so konkret wie die Hinrichtung Jesu und sein Begräbnis. Und damit gewährt Gott uns einen Blick über das Schicksal der Verdammten, das deutlich genug zu uns spricht. Jesus Christus ist die Wahrheit, auch über das Jenseits. Jesus Christus ist die ganze Wahrheit über Gott und er ist die ganze Wahrheit über den Menschen. Zwei Worte dazu, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, das Johannes 12. Und zum Menschen, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Alle für uns wesentlichen Lehren im Wort Gottes werden immer klarer und klarer, wenn wir sie in der Wahrheit betrachten, wie sie nur in Jesus die Wahrheit ist. Und da steht in Epheser 4,21 ein bemerkenswerter Satz. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Da stellt sich jetzt die Frage, sind wir in Christus gelehrt? Sind wir wirklich in Christus gelehrt worden? Haben wir Acht genug gehabt beim Lesen und Hören des Gotteswortes auf die zwei Worte in ihm, in Christus? Dann werden uns alle lehren. Alle, so wie sie von Gott gewollt sind, klar und einfach aufgehen. Und wir werden keine abstrakten Geistesgebilde aus dem Wort Gottes fabrizieren, werden keine gedanklichen Klimmzüge für nötig erachten, um Gottes herrlichen Heilsplan für unseren Bedarf so zu verstehen, dass wir ihn auch weitergeben können, ohne menschlichen Schwarmgeist und geistliche Verirrungen. Die Botschaft von der Rechtfertigung durch den Glauben an Christus, die wirft immer das rechte Licht auf alle anderen Wahrheiten in der Schrift und sie stellt dabei gleichzeitig alle aufgekommenen Irrtümer bloß. Und damit haben wir mit dieser klaren zentralen Lehre das göttliche Senkblei in der Hand, das gottgegebene Lot der Wahrheit, nachdem sich jede Lehre der Bibel in Form, Aussage und Wirkung von Gott herrichtet, für die an Christusgläubigen, wie in Kolosser 2 steht, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Die Rechtfertigung durch Glauben ist Gottes herrlicher Grundsatz für uns, der alle unsere persönlichen Glaubensüberzeugungen, alle unsere Gedanken und alle unsere Traditionen zuerst einmal grundlegend in Frage stellt. Und das Heiligtum der Wahrheit muss deshalb stets in unseren Kreisen und in unseren Herzen von allen Irrtümern gereinigt werden, nicht nur von denen, die die Christenheit seit dem Mittelalter mitschleppt, von denen wir heute ein paar auszugsweise aufgezählt und betrachtet haben, sondern auch unsere persönlichen und gemeinschaftlichen Überlegungen, Thesen und Auslegungen müssen alle an dieser zentralen Wahrheit geprüft sein. Es gibt keine neuen Wahrheiten im Reich Gottes. Es hat sich stets erwiesen, dass das Wahre nicht neu und das Neue nicht wahr ist, hat einmal Spurgeon gesagt, und hat er recht. Was die Christenheit und die Welt gerade heute dringend braucht, sind Gotteskinder, die aus jedem Satz der Bibel das Evangelium zentral auf den Sohn Gottes hin erklären können. Aber nichts ist leichter als das für einen von Gott gelehrten Christen, wie der Herr Jesus voraussagte, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Zu mir. Es kann jedes biblische Thema, jede Auslegung nur auf ihn hindeuten, denn der Vater zieht zum Sohn und der Heilige Geist nimmt alles vom Sohn und zeugt nur von ihm, von Christus. Und doch sucht der Mensch immer wieder viele Künste, verrennt sich in seinem Eigendünkel im Wort Gottes, rückt sich selber in den Mittelpunkt und scheitert dann zwangsläufig in den Heilswahrheiten. Und leider bekämpft er, wenn überhaupt, anschließend wieder nur die Symptome, statt den Herrn zu bitten, die falsche Ursache auszurotten aus seinem Herzen. Gottes Wort ist, wenn man so sagen darf, das reine geistliche Biotop, in das wir gesetzt sind, in dem wir uns bewegen sollen und in dem wir auch leben dürfen. Wir dürfen es aber nicht verschmutzen und nicht verschmutzen lassen von unseren menschlichen Vernunftschlüssen. Jede Kleinigkeit muss unter den Gehorsam des Christus gebracht sein, sonst wird sie uns schließlich wegbringen von der Wahrheit. Seht euch die Denominationen an, die Kirchen und heutigen Gemeinden, was geworden ist aus dem guten Wort Gottes. Hunderte Stellen haben Menschen in Bibelrevisionen aus Gottes Wort eliminiert, dort wo Christus als Gott, als Herr und Heiland dargestellt ist. Dieses diabolische Tun kennzeichnet den Weg der Endzeitkirche. Und damit wird genau das getan, was eine Predigt wie diese verhindern will. Christus wird beiseite geschoben, der Mensch wird zum Maß aller Dinge, der Mensch ist der Mittelpunkt und tausende Theorien dämonischen Ursprungs beschäftigen jetzt die Gläubigen, sofern man sie noch als solche betrachten kann. Wir aber sollen uns an die zentrale Person in der zentralen Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben halten, an Christus, unseren Herrn. Wie in Epheser 4 steht ab Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und so Gott will, werden wir uns demnächst ein weiteres Mal mit der Rechtfertigung befassen. Und zum Abschluss Apostelgeschichte 20, 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Amen.